DW Menschen und Märkte
mit Thomas Kohlmann aus dem Homeoffice herzlich willkommen. Impfstoffprofiteure, welche Zulieferer in Deutschland kräftig mitverdienen und Elektroautosteuer, warum in den USA Besitzer von Stromern zur Kasse gebeten werden sollen. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Eigentlich sollte die von der EU geplante Digitalsteuer für Hightech-Firmen viele Milliarden Euro in die Brüsseler Kassen spülen. Damit sollte ein Großteil der Kosten für den Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft nach der Pandemie finanziert werden. Jetzt werden diese Pläne aber auf Eis gelegt, mit Blick auf die globale Mindeststeuer. Jakob Meyer mit den Einzelheiten.
Um die Einigung auf eine weltweite Mindeststeuer zu ermöglichen, legt die EU eigene Pläne zur Besteuerung von Digitalkonzernen auf Eis. Die EU-Kommission will zunächst keinen entsprechenden Entwurf vorlegen, erklärte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni vor dem Treffen der Euro-Finanzminister, an dem auch die US-Ressortchefin Janet Yellen teilnahm.
I think we will work together.
Ich denke, wir werden zusammenarbeiten, um die weltweite Mindeststeuervereinbarung zu erreichen. In diesem Zusammenhang habe ich Ministerin Yellen von unserer Entscheidung informiert, den Kommissionsvorschlag einer Digitalsteuer aufzuschieben, damit wir uns darauf konzentrieren können, Hand in Hand daran zu arbeiten, das historische Mindeststeuerabkommen zum Abschluss zu bringen. Am Wochenende hatten die Finanzminister der größten Industrie- und Schwellenländer G20 in Venedig offiziell beschlossen, eine globale Mindeststeuer einzuführen. Gleichzeitig bedrängte die US-Regierung die EU, ihren Plan einer Digitalsteuer fallen zu lassen. Die würde aus Sicht Washingtons US-Unternehmen benachteiligen. Außerdem sei sie nach der greifbaren Einigung auf die globale Mindeststeuer nicht mehr notwendig. Einige EU-Staaten haben allerdings schon nationale Digitalsteuern eingeführt oder wollen es noch tun, Frankreich zum Beispiel, Italien oder Spanien. Dass die EU ihren Vorschlag zurückstellt, zeigt, wie wichtig ihr Fortschritte bei der globalen Mindestbesteuerung sind, sagt Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
Jahrelang hatten wir einen Wettbewerb nach unten. Die Staaten waren immer weniger in der Lage, selbst zu bestimmen, wie sie eine faire, gerechte und auch moderate Besteuerung von Unternehmen zustande bringen wollen, sondern mussten immer auf andere schielen. Das ist zu niemandens Nutzen gewesen und deshalb ist es gut, dass wir das jetzt beenden können.
Im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD wurde schon eine Grundsatzvereinbarung zur Mindeststeuer erarbeitet. Die tragen allerdings drei EU-Staaten nicht mit, Estland, Irland und Ungarn. Sie halten den angepeilten Steuersatz von mindestens 15% für zu hoch. Bundesfinanzminister Scholz erklärt:
Jetzt geht es darum, dass wir in Europa in unseren Besprechungen jetzt diese Schritte auch weiter fortsetzen und dazu beitragen, dass es schnell eine Verständigung über die letzten Details geben kann und dass das alles eingeführt werden kann. Weltweit, aber selbstverständlich auch in der Europäischen Union.
Nach Ansicht des CSU-Europaabgeordneten Markus Ferber muss jetzt die EU-Kommission klären, was dabei der Widerstand Irlands, Ungarns und Estlands bedeutet. Als größtes Problem in der EU sieht Ferber Steuerdeals, die Mitgliedstaaten wie Luxemburg und die Niederlande mit multinationalen Unternehmen aushandeln. Das, so Ferber, müsse angegangen werden.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier rechnet in den kommenden Jahren mit einem deutlich höheren Stromverbrauch in Deutschland. Und weil der Strom zum größten Teil aus erneuerbaren Energien kommen soll, heißt das, der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie muss genauso beschleunigt werden wie die Entwicklung der Wasserstofftechnik. Aus Berlin berichtet Hans-Joachim Viehweger.
Der Klimaschutz ist schuld, schuld natürlich in Anführungszeichen, schuld daran, dass der Strombedarf, der nach einem Spitzenwert im Jahr 2007 eine Zeit lang zurückging, jetzt wieder ansteigt. Denn wer seine Wohnung künftig nicht mehr mit Öl oder Gas heizt, sondern mit einer Wärmepumpe, also ganz im Sinn des Verzichts auf fossile Energiequellen, der braucht dafür Strom. Genauso derjenige, der statt eines Benziners mit einem E-Auto unterwegs ist. Im Laufe dieses Monats dürfte die Zahl der E-Autos in Deutschland bei 1 Million liegen. Doch bis 2030 könnten es 14 Millionen sein, sagt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
Das ist eine gute Nachricht für den Klimaschutz und für die Dekarbonisierung. Es erhöht die Chancen, dass wir unsere Ziele erreichen. Aber auch das wird nicht ohne Auswirkungen bleiben auf den Stromverbrauch.
Berechnet wird der Stromverbrauch in Terawatt. Ein Terawatt sind 1000 Gigawatt bzw. 1 Million Megawatt. Im Jahr 2030 sollen es von dieser schier unvorstellbaren Größe rund 655 sein. Da hilft nur der Vergleich. Im Corona-Jahr 2020 waren es knapp 550 Terawattstunden. In einem Jahrzehnt dürfte der Verbrauch also um fast 20% steigen. Dem Klimaschutz hilft das aber nur, wenn es sich um grünen Strom handelt. Altmaiers Bilanz fällt gemischt aus.
Wir haben in den letzten Jahren Fortschritte erreicht beim Stromnetzausbau. Wir haben Fortschritte erreicht beim Ausbau der Photovoltaik und der Offshore-Windenergie. Wir sind sehr unzufrieden mit den Fortschritten beim Ausbau der Windenergie an Land. Und deshalb werden wir uns in jedem Bereich noch einmal Gedanken machen, was sich ändern muss.
Viele Windräder scheiterten am Natur- und Artenschutz, beklagt Altmaier. Der CDU-Politiker wünscht sich mehr Flexibilität. Er sei sehr für den Schutz der Arten, aber nicht jeder einzelne Vogel könne Vorrang vor einem Windrad haben. Altmaier macht auch deutlich, dass er Regelungen zum Mindestabstand zwischen Siedlungen und Windrädern, die es zum Beispiel in Bayern und Nordrhein-Westfalen gibt, kritisch sieht. Die Länder sollten sich in Gesprächen mit dem Bund jeweils konkrete Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien und den entsprechenden Flächenverbrauch setzen. Zum Zweiten setzt Altmaier auf die weitere Entwicklung von grünem Wasserstoff, der gerade in der Industrie beim Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger helfen soll. Und dann sind da noch die Stromnetze, die mit dem Verzicht auf Kohle- und Atomstrom zunehmend Bedeutung gewinnen. Zum Beispiel um Strom aus wind- oder sonnenreichen Gegenden in wind- bzw. sonnenärmere Gegenden zu transportieren.
Mein Ziel ist es, dass wir jedenfalls für neue Stromautobahnen, die wir brauchen, dass wir von der Planung bis zur Realisierung auf einen Zeitraum von maximal 8 Jahren kommen. Das ist in anderen Ländern möglich.
Freilich schon bei den bislang geplanten 3 neuen Hochleistungsnetzen durch ganz Deutschland, wie Südlink oder Südostlink, gab es viel Widerstand in den betroffenen Regionen. Doch Altmaier macht deutlich, dass Klimaschutz ohne entsprechende Maßnahmen nicht funktioniere. Und noch etwas macht Altmaier deutlich, dass er durchaus bereit sei, auch nach der Bundestagswahl Verantwortung für diesen Themenbereich zu übernehmen.
Die Corona-Pandemie hat dem Düsseldorfer Verpackungsspezialisten Gerresheimer ein wichtiges Zusatzgeschäft beschert. Gerresheimer produziert nämlich die kleinen Fläschchen für das Impfstoffkonzentrat, die weltweit in riesigen Mengen gebraucht werden. Doch es gibt auch noch andere Profiteure des Impfstoffbooms in Deutschland. Aus Frankfurt Bibiana Barth.
Ein kleiner Stich ist schnell vorbei. Die meisten fragen sich in dem Moment vermutlich eher, wird der Piekser wohl wehtun? Kaum einer schenkt dem Fläschchen, in dem der Impfstoff steckt, Beachtung. Dabei ist es so wichtig. Einer der Hersteller, Gerresheimer aus Düsseldorf, Konzernchef Dietmar Siemsen.
Wir haben in den ersten 6 Monaten dieses Jahres 2021 schon über 300 Millionen Fläschchen explizit für die Covid-Impfung ausgeliefert. Wir haben auch Bestellungen schon in größerem Ausmaße bereits fürs Jahr 2023 erhalten.
Heute hat Gerresheimer Geschäftszahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um knapp 4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, auch wenn die Covid-19-Impffläschchen davon eher einen kleinen Teil ausmachen. Der Konzern, benannt nach dem Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim, liefert weltweit der Kosmetik- und Pharmaindustrie zu. Unter den Herstellern von Impfflaschen gehört Gerresheimer zu den 3 Großen. Ein anderer ist das Mainzer Unternehmen Schott, das sonst etwa noch Glasteile für Kochfelder oder Teleskope herstellt. Fast 7 Milliarden Fläschchen für die Covid-Impfungen werden nach Schätzungen der DZ-Bank allein in diesem Jahr benötigt. Die Nachfrage im nächsten Jahr soll wachsen. Christian Kahler, Chefanlagestratege der DZ-Bank.
Wir gehen davon aus, dass der Markt von Covid-19-Impfstoffen von aktuell 93 Milliarden US-Dollar Marktvolumen sich auf Sicht der nächsten 1 bis 2 Jahre auf über 200 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln wird. Und bezogen auf die Impfstoffdosen sollte das Ganze dann auch ungefähr 50-60% nochmal wachsen.
Davon wollen nicht nur Gerresheimer und Schott profitieren, sondern auch andere Zulieferer. Zum Beispiel der Essener Konzern Evonik. Dieser liefert Lipide, um die empfindliche mRNA in den entsprechenden Impfstoffen zu schützen. In kleinen Lipidhüllen gelangt die mRNA sicher in unsere Zellen. Erst dort wird sie freigesetzt. Auch wichtig für die Produktion: Labore. Die passende Ausrüstung liefert unter anderem Sartorius aus Göttingen. Eines fällt auf. Im Vergleich zu den Impfproduzenten wie BioNTech und Co. haben die Aktienkurse der meisten Zulieferer zwar zugelegt, aber nicht so stark wie die der Hersteller, Alexander Nüken, Pharmaexperte der Beratungsgesellschaft EY.
Die Impfzulieferer sind ja nicht nur reine Impfzulieferer, sondern sie beliefern die gesamte Pharmaindustrie mit verschiedensten Produkten. Und weil in der Pandemie nicht jede Krankheit gleichmäßig sozusagen prävalent war, also sprich die Fälle zurückgegangen sind, beispielsweise bei Atemwegserkrankungen, dadurch ist natürlich dort ein Einbruch an Bedarf zu verzeichnen. Und die Frage ist, was ist stärker, der Einbruch auf der einen Seite oder der Zugewinn durch den Impfstoff auf der anderen Seite?
Selbst wenn die Pandemie endet, Corona ist gekommen, um zu bleiben und wird damit auch die Zulieferer aus der Pharmabranche weiter beschäftigen.
In den USA wird seit einiger Zeit darüber diskutiert, wie die Besitzer von Elektroautos an den Kosten für Straßen und Brücken beteiligt werden sollen. Denn mehr elektrische Fahrzeuge auf US-Straßen bedeuten auch weniger Einnahmen für die Bundesstaaten, mit denen die wiederum ihre Infrastruktur finanzieren. Jetzt gibt es erste Vorschläge, E-Autos gesondert zu besteuern. Aus Washington, Katrin Brandt.
Okay, here we go. You ready?
Präsident Biden hatte sichtlich Spaß. Mitte Mai am Steuer eines Ford F-150 mit Elektromotor. Einmal kräftig Gas geben und ab dafür. Der F-150, ein Pickup-Truck, ist das meistverkaufte Auto in den USA. Dass Ford ihn demnächst als E-Auto auf den Markt bringt, ist für Präsident Biden eine gute Nachricht.
Look,
sagte Biden in Michigan.
The future of the auto industry is electric.
Die Zukunft der Automobilindustrie sei elektrisch. Biden will, dass auf US-Straßen möglichst bald möglichst viele Autos abgasfrei unterwegs sind, damit er sein Ziel erreichen kann, bis 2030 den Ausstoß an Klimagasen zu halbieren. Doch wer sich für ein E-Auto oder einen Plug-in-Hybriden entscheidet, wird feststellen, dass Spritsparen tatsächlich etwas kosten kann in den USA. Fast 30 Staaten haben sich dafür entschieden, für Stromer eine Sondersteuer oder Extragebühr einzuführen. Denn wer nicht tanken muss, zahlt auch keine Benzinsteuer. Und die Benzinsteuer wird traditionell dazu benutzt, um die Straßen und Brücken instand zu halten. Eine Extrasteuer für E-Autos ist also eine Frage der Gerechtigkeit, zum Beispiel für Andrew Learned, Senator in Florida.
You need to make sure that everybody is paying their fair share, whether you're driving a $90,000 Tesla.
Es müsse sichergestellt werden, dass jeder seinen Anteil zahlt, ob er nun einen $90,000 teuren Tesla oder einen $20,000 teuren Benziner fährt, sagte der Demokrat im Lokalfernsehen. Die Benzinsteuer in den USA setzt sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen. Die Bundesregierung in Washington nimmt seit Jahren unverändert etwa 3 Euro Cent pro Liter. Florida packt weitere 7 Cent obendrauf. Das bringt dem Staat jährlich rund 4 Milliarden Dollar, so berichten lokale Medien. Wird weniger getankt, fehlt es an Geld für die Infrastruktur. Senator Learned und andere wollen deshalb, dass E-Autos in Florida jährlich eine Extragebühr von umgerechnet 114 Euro zahlen. Der Staat Oklahoma hat sich ein anderes Modell überlegt. Hier werden 3 Cent pro Kilowattstunde an bestimmten Ladestellen fällig. Außerdem müssen jährlich umgerechnet 93 Euro gezahlt werden, um das Fahrzeug in Oklahoma registrieren zu lassen. Plug-in-Hybride kosten weniger. Auch auf Bundesebene, in Washington, wird laut darüber nachgedacht, die Besitzer von E-Autos um eine Art Infrastrukturabgabe zu bitten.
Right now they are literally free riders because they're not paying any gas tax.
Im Moment sind sie Trittbrettfahrer, denn sie bezahlen keine Benzinsteuer, sagte Susan Collins von den Republikanern im Fernsehen. Sie möchte damit das große Infrastrukturpaket des Präsidenten finanzieren helfen. Doch Joe Bidens Regierung ist entschlossen, das zu verhindern. Sondersteuern passen nicht zu ihren Plänen, E-Autos zu fördern. Auch die Benziner sollen bald umweltfreundlicher werden. In den nächsten Wochen will die Umweltbehörde EPA vorschlagen, dass Neuwagen ab 2026 nur noch umgerechnet 4,5 Liter verbrauchen sollen, berichtet die New York Times. Zum Vergleich: der F-150 Pickup, das meistverkaufte Auto der USA, verbraucht 11 Liter.
Und mit diesem Bericht von Katrin Brandt aus Washington geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Gerd Georgi in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.